Ich möchte da so ein bisschen so der Sand im Getriebe sein, der vielleicht immer und immer wieder auch darauf aufmerksam macht, wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Also wir sind noch weit weg von einer Kirche ohne Angst, von einer Kirche, wie Franziskus sie immer gerne nennt, die ein Haus ist, was offen ist für alle. Das ist sie noch längst nicht.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
3 Jahre nach Out in Church. Was hat sich seitdem getan? Der Out in Church-Mitorganisator Rainer Täuber zieht Bilanz und blickt nach vorn. Das hier ist mit Herz und Haltung, euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Vor 3 Jahren ging die Initiative Out in Church an den Start. Zugleich erschien der Dokumentarfilm Wie Gott uns schuf. Öffentlich sprachen Menschen, die in der katholischen Kirche beheimatet sind oder waren, über diskriminierende Erfahrungen und über ihre Ängste, aufgrund ihrer Sexualität oder geschlechtlichen Identität ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Das Medienecho war groß. Innerkirchlich hat die Initiative viele Diskussionen angestoßen. Und nicht zuletzt auf Druck von Out in Church wurde das kirchliche Arbeitsrecht neu formuliert. Wie ist die Bilanz 3 Jahre nach Start der Initiative? Auf welche Meilensteine kann Out in Church zurückblicken? Welche Forderungen haben sich erfüllt? Welche Anliegen sind noch offen? Und wie ist die Situation für Menschen der queeren Community heute in der katholischen Kirche? Darüber hat Annika Schmitz von der Herder Korrespondenz mit Rainer Täuber gesprochen. Er verantwortet am Essener Dom und in dessen Schatzkammer die Museumspädagogik und den Besucherservice, ist seit 1996 bei der katholischen Kirche beschäftigt und ist Mitorganisator von Out in Church. Seit Mai 2023 ist er der Pressesprecher der Initiative. Außerdem war er Mitwirkender bei Hashtag Liebe gewinnt. Für sein Engagement in beiden Initiativen zeichnete die Münchner Proud at Work Stiftung ihn 2022 und 2023 als Proud Performer aus. Drei Jahre Out in Church, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Hallo Herr Täuber, wie schön, dass Sie heute da sind.
Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen und vor allem Sie zu hören, Frau Schmitz, und bin jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch.
Herr Täuber, wenn dieser Podcast erscheint, ist ein relativ besonderer Jahrestag für Sie. Wenn wir 3 Jahre zurückgucken in das Jahr 2022, da erschien ziemlich genau um dieses Datum herum ein Film, der den Titel trug »Wie Gott uns schuf« und zeitgleich ging eine Initiative an den Start unter dem Titel Out in Church. Die ist mittlerweile ziemlich bekannt geworden. Mit dieser Initiative haben sich sehr viele Menschen im kirchlichen Raum geoutet, also haben offen über ihre Sexualität, über ihre Geschlechtsidentität gesprochen. Wenn Sie zurückdenken, wie ist es damals dazu gekommen?
Ja, da muss ich nochmal etwas weiter zurückgehen als das Jahr 2022, denn ausschlaggebender Punkt oder so Impuls war eigentlich die Kampagne Act Out, in der sich 2021 185 SchauspielerInnen im Magazin der Süddeutschen Zeitung als queer geoutet haben und auf Missstände in der Schauspielbranche aufmerksam gemacht haben, die ihnen als queere Personen da widerfahren. Und daraufhin hat unser heutiges Vorstandsmitglied Jens Ehebrecht zum Sande einen Post bei Facebook abgesetzt und hat einfach nur drunter geschrieben unter dieses Titelbild des SZ-Magazins, das wäre doch auch was für die katholische Kirche. Und hatte dann am Abend im Februar 2021 also sein E-Mail-Postfach voll mit Fragen, wann geht's los? Was müssen wir tun? Wie können wir mitmachen? Und nun ist natürlich nicht sofort eine Initiative irgendwie an den Start zu bringen. Das heißt, er hat erstmal geguckt, wen kann er ansprechen, wen kennt er, wer arbeitet für die katholische Kirche, wer ist queer. Und wir haben dann im Grunde genommen über eine Graswurzelbewegung erstmal versucht, Menschen für die Idee zu finden, für die Idee zu begeistern. Haben uns dann relativ schnell damals per Zoom getroffen. Das war ja noch mitten so in der Pandemiezeit. Und beim ersten Zoom-Treffen waren schon rund 80 Menschen am Start. Ein Großteil mit verpixelten Kacheln. Wodurch also direkt klar wurde, in welcher Situation wir uns befinden. Also selbst in einem solch vermeintlich geschützten Raum hatten viele einfach Angst, ihr Gesicht zu zeigen. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie können wir was Ähnliches aufsetzen? Wir haben ein Manifest formuliert, haben quasi die Situation queerer Menschen, die für die katholische Kirche arbeiten, beschrieben mit allen Diskriminierungsfeldern, die da auftauchen. Und wir haben 7 Kernforderungen formuliert, mit denen wir an die katholische Kirche herangetreten sind und sind dann wirklich durch einen glücklichen Zufall mit Hajo Seppelt von der ARD zusammengekommen, der schon seit einigen Jahren über die Situation schwuler Priester recherchierte und auch da eine Dokumentation geplant hatte, da aber nicht so recht weiterkam. Und über diese Schiene sind wir an die ARD, also an Hajo Seppelt und sein wunderbares Team geraten. Und uns war dann von vornherein klar, wenn es eine Dokumentation gibt über queere Personen in der katholischen Kirche und wenn eine solche Initiative an den Start gehen soll, muss das am gleichen Tag rauskommen, weil sonst würde das eine untergehen oder das andere hätte schon die ganze Thematik vorweggenommen. Ja, und dann kam der Tag der Tage, also nach knapp einem Jahr intensiven Vorbereitungen auf beiden Schienen, also Initiative Out in Church und dann eben auch die Zusammenarbeit mit der ARD, war der 24. Januar 2022, glaube ich, wirklich ein Paukenschlag, der nicht nur die katholische Welt, sondern die gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit in Deutschland und auch weit darüber hinaus, geweckt hat, aufgeweckt hat, weil das haben, glaube ich, viele nicht gewusst, wie die Situation von queeren Menschen ist, die für die katholische Kirche arbeiten.
Aha. Ja, das Medienecho war auf jeden Fall sehr groß, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Sie haben gerade erwähnt, dass viele bei diesem ersten Treffen verpixelte Kacheln hatten. Das hat mich nochmal daran zurückdenken lassen. Der Untertitel der Initiative ist, meine ich, gewesen oder ist es wahrscheinlich immer noch gegen eine Kirche der Angst oder für eine Kirche ohne Angst. Genau, also ja positiver formuliert. Das ist ja noch besser. Hat sich denn dieser Diskurs Ihrer Meinung nach innerhalb der katholischen Kirche mittlerweile so geändert, dass die Kirche ein angstfreierer Raum für queere Personen geworden ist?
Ja, also da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen, weil Sie ja nicht gesagt haben, ein angstfreier Raum, sondern ein angstfreierer Raum. Also ich glaube schon, dass es zunächst einmal gelungen ist, Menschen zu empowern, also die eigene Community zu empowern, dass wir einfach gesehen haben, wir sind nicht alleine. Das war, glaube ich, für viele, die am Anfang verpixelt eben jetzt auch bei unseren Zoom-Sitzungen dabei waren, wirklich eine große Hilfe, einfach zu sagen, die Menge an Menschen, die sich hier outet, schützt den Einzelnen, die einzelne Person. Also das war im Grunde genommen auch unsere Idee dahinter, dass wenn sich eben 100 oder 125 Menschen, die es am Beginn der Kampagne waren, outen, dass dann im Grunde genommen diese Menge an Menschen dann die einzelne Person schützt. Und dieses Konzept ist auch komplett aufgegangen. Jetzt kam natürlich noch dieses immense Medienecho dazu, sodass also im Grunde genommen der Arbeitgeber Katholische Kirche sich gar nicht getraut hätte, irgendeine von diesen geouteten Personen da zu kündigen oder mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu belegen. Inzwischen ist die Initiative deutlich angewachsen. Wir haben in unserem Netzwerk rund 600 engagierte Personen, mehr oder weniger engagierte, jeder so, wie die Zeit eben zur Verfügung steht. Und es ist sicherlich so, dass die Kirche ein angstfreierer Raum geworden ist für queere Personen, weil es Out in Church, glaube ich, gelungen ist, diesen ganzen Themenbereich Queer sein, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität überhaupt erstmal im kirchlichen Kontext besprechbar zu machen, zu sensibilisieren, Verantwortungsträger, Generalvikare, Bischöfe, aber auch eben die breite Öffentlichkeit für diese ganzen Themen rund um Sexualität und geschlechtliche Identität zu sensibilisieren. Was relativ schnell gelungen ist, ist dann die Neufassung der kirchlichen Grundordnung. Also wir haben seit Ende 2022 ein neues Arbeitsrecht. Das ist sicherlich mit der größte Erfolg auch der Kampagne Out in Church, Wobei ich da fairerweise auch immer gerne sagen möchte, dass schon vor Out in Church viele Reformgruppen sich darum bemüht haben, ein diskriminierungsfreieres Arbeitsrecht zu gestalten oder an den Start zu bringen. Aber ich glaube, dass wir als Initiative da den noch fehlenden Rückenwind quasi gegeben haben und einfach durch diese Öffentlichkeit der Druck dann so groß war, dass sich dieses Arbeitsrecht nicht mehr in dieser diskriminierenden Form halten ließ.
Darf ich da kurz?
Selbstverständlich, bitte sehr.
Kurz einhaken, weil mich das schon gerade interessiert. Also das kirchliche Arbeitsrecht war ja ein großes Thema und medial wurde das auch oft so ein bisschen als das entscheidende Thema dargestellt. Ich glaube, für viele Personen ist das auch ein sehr entscheidendes Thema gewesen. Mit dieser Neuformulierung des kirchlichen Arbeitsrechts, man muss jetzt dafür sagen, für Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, je nachdem, in welcher Position queere Menschen in der katholischen Kirche gearbeitet haben und wie sie ihre Beziehungen öffentlich gelebt haben, war es möglich, dass diesen Menschen gekündigt wurde. Das hat eine Neuformulierung des Arbeitsrechts. Also ich glaube, das muss man mal klar hier auch nochmal aussprechen für die Menschen, die in dem Diskurs nicht so drin sind. Das hat sich ja jetzt grundlegend schon geändert. Es gibt aber auch durchaus immer noch Kritik am Arbeitsrecht, an der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, wie es heißt. Wie sehen Sie das denn? Ist jetzt wirklich die Neufassung, ist das in Ihrem Sinne gelungen oder gibt es im Grunde noch so kleine juristische Schauplätze, wo Sie sagen würden, da müsste man eigentlich noch mal nachbessern?
Ja, wissen Sie, liebe Frau Schmitz, jetzt nach 3 Jahren Out in Church bin ich ja mittlerweile dafür bekannt, immer nur zu motzen. Deswegen sage ich mal, sind wir als Initiative, mittlerweile als Verein damit zufrieden, sage ich mal, ein entschiedenes Jein. Zunächst mal muss man ja vielleicht nochmal sagen, dass es tatsächlich so war, wie Sie das gerade auch schon beschrieben haben, dass ein offen queeres Leben und erst recht eben das Eingehen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft respektive einer gleichgeschlechtlichen Ehe nach der alten Fassung des Arbeitsrechts ein sofortiger Kündigungsgrund hätte sein können. Das ist jetzt alles rausgenommen. Also die private Lebensführung von Menschen, die für die Kirche arbeiten, sollte eben für das Arbeitsverhältnis keine Rolle mehr spielen. So, jetzt gibt's so ein paar Knackpunkte, weil dann doch wieder unterschieden wird, was ist mit Menschen, die in der Verkündigung tätig sind, was ist mit LehrerInnen, die eine Missio Canonica benötigen, also eine kirchliche Lehrerlaubnis für die Ausübung ihrer Lehrtätigkeit. Also das ist so ein bisschen so eine Grauzone und was in der Neufassung fehlt, ist einfach der Personenkreis der non-binären Menschen und der transidenten Menschen, die man komplett außen vor gelassen hat, weil die Kirche ja diese Personen gar nicht kennt. Also die Kirche kennt ja nur ein binäres Geschlechtermodell, Frau und Mann und nichts dazwischen. Und glücklicherweise hat aber dann der Verband der deutschen PastoralreferentInnen einen offenen Brief an Beate Gillis, die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, geschrieben und hat auf diese Situation hingewiesen, hat auch auf dieses Manko hingewiesen, dass man wieder eine ganze Personengruppe, die ohnehin schon mit Sichtbarkeit kämpfen muss, die allzu leicht an den Rand gedrückt werden kann, dass die in dieser Neufassung halt außen vor bleiben. Und Beate Gillis hat dann auch öffentlich geantwortet, dass diese Personen selbstverständlich mit in der Grundordnung berücksichtigt werden. Also darauf kann man sich, glaube ich, berufen. Dahinter wird die Deutsche Bischofskonferenz nicht zurückkommen. Aber das ist halt einfach so ein Feld, wo ich sage, warum hat man das nicht ausdrücklich formuliert? Das ist jetzt das eine. Auf dem Papier scheint jetzt vieles gut und es ist sicherlich auch deutlich diskriminierungsfreier geworden, was die rechtliche Situation angeht. Was uns aber nach wie vor fehlt, ist ein echter Kulturwandel in dieser Kirche. Nur durch die Änderung eines Papiers, so wichtig das ist als Grundlage erstmal, ändert sich ja nichts an der Haltung von vorgesetzten Personen, von Verantwortungsträgern in der Kirche. Das heißt, wenn sie also queere Menschen rausbekommen wollen, dann können sie die auch auf anderem Wege dazu bringen, selbst zu kündigen oder finden auch eine Möglichkeit, die vielleicht dann selbst zu kündigen. Also deswegen finde ich, ist dieses Arbeitsrecht, diese Änderungen ein erster großer Schritt. Das ist nicht nichts, das ist sehr viel, wenn man jetzt auch mal in der Zeitspanne denken, in der katholische Kirche ja eigentlich handelt, ging das jetzt dann da doch relativ zügig für katholische Verhältnisse. Aber es bleiben halt einige Unsicherheiten, Unklarheiten einfach bestehen. Und ganz wichtig ist uns als Out in Church ein wirklich spürbarer und ehrlich gemeinter Kulturwandel.
Zu diesem Kulturwandel können wir vielleicht anschließen. Sie hatten eben von 7 Kernforderungen von Out in Church gesprochen, von dem mit dem Arbeitsrecht ja im Grunde eine dieser Kernforderungen erfüllt wurde. Es geht aber auch um mehr Sichtbarkeit, es geht um Anerkennung und Gleichberechtigung. Viele Forderungen sind noch offen oder erst anfänglich bearbeitet, die Aufarbeitung der Diskriminierung der queeren Community zum Beispiel, aber eben auch mögliche Änderungen in lehramtlichen Aussagen. Also wenn man da in den Katechismus der katholischen Kirche hineinguckt, da sind ja doch sehr dezidiert negative Aussagen über, ich glaube, zumeist schwule Menschen, denn wie Sie eben schon gesagt haben, andere Geschlechtsidentitäten kommen ja auch gar nicht vor. Papst Franziskus hat sich in der Vergangenheit jetzt auch immer wieder mal sehr despektierlich über homosexuelle Menschen geäußert. Wenn wir jetzt mal den Fokus vielleicht auch von Deutschland, wo ich sagen würde, durchaus eine Debatte ja stattfindet, nochmal auf die Weltkirche auch lenken. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Ihre Anliegen da gehört werden oder dass es tatsächlich weltkirchlich auch zu einem Kulturwandel kommen kann?
Dazu möchte ich zunächst mal sagen, ich habe ja von Anfang an die Pressearbeit für die Initiative, für den Verein mit übernommen und wir haben direkt nach Kampagnenstart gemerkt, dass international ein riesiges Echo auf die Kampagne ausgelöst worden ist. Wir hatten das so ein bisschen erwartet und haben sowohl unser Manifest als auch unsere Kernforderungen ja in anfangs 11 Sprachen auf unserer Website sichtbar gemacht, damit eben wirklich viele, viele andere Menschen weltweit sehen können, was passiert da in Deutschland. Und es wird ja immer gerne angeführt, jetzt auch von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz oder auch von Verantwortlichen in Rom an anderer Stelle, das sei ein rein deutsches Phänomen. Und das kann man also ganz klar widerlegen. Also die Anfragen, die uns erreicht haben, kamen aus der ganzen Welt. Also wirklich rund um den Globus hat man gemerkt, die Themen, die wir jetzt hier auf die Agenda gehoben haben, sind nicht rein deutsche Probleme, sondern beschäftigen die Menschen weltweit die Fragen nach Gleichberechtigung, nach Geschlechtergerechtigkeit, nach Umgang mit Sexualität und geschlechtlicher Identität. Wir haben da aber sicherlich, wenn man jetzt auf die Weltkirche guckt, dann einfach eine Ungleichzeitigkeit. Wir sind vielleicht da jetzt in Deutschland, in Europa ein Stückchen weiter als die afrikanische Kirche beispielsweise, weil einfach auch die Gesellschaften da nochmal ganz anders aufgestellt sind. Und da muss man natürlich jetzt gucken, wie ist das weltkirchlich alles zusammenzubinden. Letztendlich kann es aber für uns ja nicht sein, dass wir immer auf den Letzten warten müssen. Also ich glaube, wir haben da vielleicht auch eine Vorreiterrolle, können auch da Menschen, Initiativen, Gruppen ermutigen, da auch wirklich diese Themen zu setzen. Und es hat sich ja jetzt auch auf der Weltsynode gezeigt, dass aus allen Erdteilen diese Fragen eben auch an den Vatikan, an Rom, an den Papst herangetragen worden sind. Also ich glaube, das sind viele, viele, viele Schritte, die dann noch notwendig sind. Und wir werden den Prozess wahrscheinlich noch über Jahrzehnte und wahrscheinlich noch länger führen müssen, bis da mal alles irgendwie so auf den Stand der Dinge, den wir jetzt hier in Deutschland schon erreicht haben, kommt. Aber ich gucke eben da auch einfach auf die Dinge, die für uns hier in Deutschland wichtig sind und möchte mich nicht immer mit diesem Weltkirche-Argument, ehrlich gesagt, auch abspeisen lassen, nach dem Motto, wir müssen erst mal warten, dass wir da auch alle mitnehmen.
Bis die anderen soweit sind. Was steht denn dann aus Ihrer Sicht konkret in Deutschland in der kommenden Zeit an?
Also auch da muss man nochmal, wenn man auf unsere Forderungen guckt, von den 7 Forderungen sind ja bis heute 6 durch die Verantwortungsträger der katholischen Kirche unbearbeitet geblieben, weitestgehend unbearbeitet geblieben. Und da muss man jetzt gucken, was kann die Deutsche Bischofskonferenz für sich tun? Arbeitsrecht beispielsweise konnten sie alleine regeln, da brauchen sie nicht den Papst fragen. Und was fällt in den Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich der Glaubenskongregation des Vatikans? Und wo unser Hauptaugenmerk jetzt im Moment drauf liegt, das ist die Aufarbeitung der Schuldgeschichte. Das ist eine Forderung von Out in Church, dass sich katholische Kirche ihrer Verantwortung stellt, dass sie guckt, wo sind hier systemische Ursachen, die dieses diskriminierende System überhaupt ermöglicht haben. Das sind ja wirklich strukturelle Ursachen, die dahinter stehen. Und das gehört unserer Ansicht nach aufgearbeitet. Und das ist ein äußerst schwieriger Prozess, weil wir jetzt aus vielen Bereichen dann hören, ja nun, ihr habt doch jetzt euer Arbeitsrecht und nun muss doch auch mal gut sein und nun gebt doch mal klein bei und hört doch nun mal auf. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und da sage ich immer ganz ehrlich, wir können nicht nach vorne schauen, ohne den Blick auch zurückzuwenden. Weil wir eben einfach eine Systemänderung brauchen, weil wir gucken müssen, wo kommt dieses Diskriminierende her. Und da sind wir im Gespräch mit Verantwortungsträgern der katholischen Kirche in Deutschland. Ein äußerst mühseliger Prozess, weil es jetzt um die Frage geht, was ist denn überhaupt Schuld? Weil Bischöfe, Generalvikare sagen, wir haben ja nur das geltende Recht angewandt. Also insofern haben wir da ja gar keine Schuld auf uns geladen. Also es ist so ein bisschen auch so ein Wegschieben von Verantwortung. Ja, also das ist jetzt das, woran wir vordergründig arbeiten, weil das ein Thema ist, das kann die Deutsche Bischofskonferenz für sich selbst organisieren. Und wir würden uns wünschen und fordern das auch, dass eine Studie beispielsweise aufgesetzt wird. Wie konnte es eben zu diesem System überhaupt kommen? Andere Dinge, da ist natürlich dann die Glaubenskongregation gefragt. Also diskriminierende Äußerungen, die im Katechismus über Homosexualität nach wie vor vorhanden sind, gehören da raus. Ja, also humanwissenschaftliche Erkenntnisse, neue theologische Erkenntnisse gehören da endgültig berücksichtigt. Und solange das nicht quasi wirklich aus dem Katechismus herausgenommen ist, bleibt der Nährboden für Diskriminierung, für Ausgrenzung erhalten. Aber das ist ein ganz dickes Brett, was in Rom gebohrt werden muss. Aber letztendlich können auch da deutsche Bischöfe ja in Rom, ich sag mal, wirklich immer und immer wieder auf der Matte stehen und einfach sagen, uns ist das ein wichtiges Anliegen und können da einfach vielleicht dann auch all ihre Macht und all ihren Einfluss in die Waagschale werfen.
Mhm. Ich finde, das ist auch immer ein interessantes Beispiel oder ein gutes Beispiel dafür, auch was das Verhältnis von wissenschaftlicher Theologie und katholischem Lehramt angeht. Wenn man sich die Landschaft hier in Deutschland, aber auch natürlich anderswo anguckt, sind viele TheologInnen da natürlich ganz bei ihnen und denken auch, dass aus theologischer Perspektive gewisse Äußerungen da dringend reformiert werden müssen. Also das ist eben nicht nur die Forderung einer bestimmten Gruppe oder Initiative, sondern ich glaube, da kann man eben auch theologisch, sieht man, wie sich da der Diskurs in den vergangenen Jahren sehr weiterentwickelt und ausgesponnen hat.
Und es führt ja jetzt, also die Situation, die wir im Moment haben, zumindest jetzt in Deutschland, das ist ja ein absolutes Paradoxon. Also ich bin jetzt als Schwuler, als verheirateter Mann, der für die katholische Kirche arbeitet, mit meiner Arbeitskraft herzlich willkommen, bleibe aber auf der anderen Seite als schwuler, verheirateter Mann ein schwerer Sünder, der der einfach in schweren Abirrungen unterwegs ist. Und also das muss ja irgendwie aufgelöst werden. Das ist ja völlig, völlig absurd irgendwo und zeigt ja nach wie vor, dass das Potenzial für Diskriminierung dann an der Stelle auch nach wie vor gegeben ist.
Vielleicht können wir das als zum Abschluss dieses Gespräches, weil Sie jetzt gerade Ihre eigene Person auch ins Spiel gebracht haben. Wie gehen Sie damit um? Wie hat sich seit Out in Church Ihr Verhältnis zu Ihrem Arbeitgeber verändert? Man muss sagen, Sie arbeiten seit fast 3 Jahrzehnten für die katholische Kirche. Hat es sich überhaupt verändert? Gab es vielleicht Begegnungen, die Sie überrascht haben? Und vielleicht aber auch ganz präsent, man könnte ja sagen, ein Ort, an dem man Diskriminierungserfahrungen macht, könnte man ja auch verlassen. Warum bleiben Sie dabei? Warum kämpfen Sie weiter?
Ja, ich fange mal mit dem ersten Aspekt an. Was habe ich erlebt? Was hat sich für mich verändert? Also mein Mann und ich, wir haben uns auch über fast 2 Jahrzehnte versteckt in der katholischen Arbeitswelt, haben also da im Grunde genommen auch eine Art Doppelleben versucht zu führen, was irgendwie mehr oder weniger gut gelungen ist. Und jetzt nach Kampagnenstart und war ja nur noch einer der Protagonisten in dem ARD-Film Wie Gott uns schuf, ist das für mich natürlich ein Befreiungsschlag gewesen. Und weil ich jetzt da auch irgendwo mit vielen anderen in der vordersten Front, in der ersten Reihe auch gestanden bin. Also mir passiert arbeitsrechtlich nichts mehr, aber das Arbeitsrecht geändert ist, aber B, weil dann einfach auch das, glaube ich, nicht vermittelbar wäre, jetzt mich zu kündigen. Ich glaube, das Bistum Essen findet das auch hier und da ganz gut, dass ich mit dabei bin. Und was etwas seltsam ist, dass ich von vielen Verantwortungsträgern im Bistum Essen bis heute auch gar nicht drauf angesprochen worden bin. Also ich erlebe da auch so eine gewisse Diskrepanz. Es gab unglaublich viel Zuspruch aus dem Bistum, weit darüber hinaus auch von Menschen, die mir begegnet sind. Ich führe ja seit fast 3 Jahrzehnten eben Menschen durch den Essener Dom, durch den Domschatz. Also da kam aus ganz, ganz vielen Ecken sehr viel Zuspruch. Aber ich erlebe auch nach wie vor, auch bei uns im Bistum Essen, ein dröhnendes Schweigen. Was ich befremdlich finde, weil wenn sich ein Mitarbeiter so exponiert und auf einmal so in der Öffentlichkeit steht, dann, also ich würde dazu irgendwie was sagen. Ich würde vielleicht auch sagen, finde ich jetzt gut. Ich würde aber auch ganz ehrlich sagen, finde ich ehrlich gesagt scheiße, so auf Deutsch gesagt mal. Und aber sich gar nicht zu verhalten, ja, da merke ich irgendwie, da sind offenbar Schwierigkeiten, die Sache irgendwie anzupacken, anzugehen. Warum bleibe ich dabei? Es ist, das muss ich zunächst mal sagen, manchmal wirklich kräftezehrend und auch nervenaufreibend, anstrengend, immer und immer wieder die Gespräche zu führen, immer und immer wieder auch öffentlich sichtbar zu werden. Und auf der anderen Seite denke ich aber dann, ich habe die Möglichkeit, eben dadurch, dass ich ein öffentliches Gesicht der katholischen Kirche bin, kann ich diese Themen einfach sehr gut platzieren. Und ich möchte da so ein bisschen so der Sand im Getriebe sein, der vielleicht immer und immer wieder auch darauf aufmerksam macht, wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Also wir sind noch weit weg von einer Kirche ohne Angst, von einer Kirche, wie Franziskus sie immer gerne nennt, die ein Haus ist, was offen ist für alle. Das ist sie noch längst nicht. Und ich komme ja aus dem Bereich Kunst und Architektur der Kirche und habe da immer so ein Bild, was mich trägt, weil ich immer denke, es hat mal vor Hunderten von Jahren einen Menschen gegeben, der eine Idee hatte vom Gebäude des Essener Domes. Und er hat sich vor Hunderten von Jahren dazu entschlossen, die ersten Steine zu setzen, den Grundstein zu legen, in dem sicheren Wissen, er wird das fertige Gebäude nie sehen. Aber nachfolgende Generationen von Bauleuten konnten auf seinen Grundstein auflegen. Und so sehe ich die Arbeit von Out in Church, dass wir im Moment an einem Haus arbeiten, gedanklich an einer Kirche, die offen ist für alle. Und vielleicht können nachfolgende Generationen auf den Steinen, die wir jetzt gerade legen, aufbauen. Das ist so meine Vision, dass dann irgendwann ja wirklich diese Vision einer Kirche, die offen ist für alle, die diskriminierungsfrei ist, die ein sicherer Ort ist für alle Menschen, so wie sie von Gott geschaffen sind, dass dieser Raum entsteht.
Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, Herr Täuber. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, für Ihre Offenheit, auch dass Sie uns mit auf diese sehr persönliche Reise genommen haben, erzählt haben, was sie bewegt hat. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen, Frau Schmitz. War mir eine große Freude. Vielen Dank.
Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team hat mit Rainer Täuber gesprochen. Und jetzt sind wir natürlich auf eure Gedanken und Meinungen gespannt. Bitte meldet euch bei Instagram, Facebook oder auf den Webseiten der Herder Korrespondenz oder der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Bitte supportet uns auch weiterhin, indem ihr anderen zum Beispiel von diesem Podcast und seinen Themen erzählt oder indem ihr uns mit einer guten Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts unterstützt. Und wenn ihr uns abonniert, dann ist und bleibt das erstens kostenlos und zweitens sorgt ihr so dafür, dass ihr nichts mehr verpasst von dem, was wir Woche für Woche hier für euch vorbereiten. Vielen Dank. An dieser Folge mitgewirkt haben Annika Schmitz, Stefan Orth und ich, Daniel Heinze. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.